Westradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. In diesen frostkalten und regennassen Tagen und Abenden bleibt man doch lieber zu Hause und macht es sich zu dieser Zeit in der Küche oder im Wohnzimmer gemütlich und hört Radio.
Die beim Bodybuilding schwitzen und alle, die jetzt vor den Hausaufgaben sitzen. Ich grüße alle, die mich hören im Radio, zu Hause in der Wanne oder sonst irgendwo. Ich grüße alle, die zurzeit im Krankenhaus liegen und alle Schüler, die gerade Zeugnis kriegen. Ich grüße auch die Hopfenkönigin der Hallertau und alle, die jetzt stehen im 70 Kilometer Stau. Ich grüße alle, die mich hören im Radio, im Urlaub, bei der Arbeit oder sonst irgendwo. Ich grüße alle, denen diese schöne Lied gefällt. Außerdem grüße ich noch den Rest der Welt. Ich grüße alle Freunde, hallo, hallo. Oma, Opa, Kinder, alle freuen sich so, wenn ich ihnen gratuliere zum Geburtstag übers Radio. Oh. Wenn ich ihnen gratuliere zum Geburtstag übers Radio. Oh. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Ich grüße alle meine Freunde in der Bundesrepublik, DDR, Österreich, Schweiz und Osnabrück. Ich grüße die Kollegen und den Hauptabteilungsleiter, Boris Becker, Ivan Lender, Steffi und so weiter. Ich grüße alle, die mich hören im Radio, im Auto, in der Kneipe oder sonst irgendwo. Ich grüße alle, denen dieses schöne Lied gefällt. Und außerdem grüße ich noch den Rest der Welt. Ich grüße alle Freunde, hallo, hallo. Oma, Opa, Kinder, alle freuen sich so, wenn ich ihnen gratuliere zum Geburtstag übers Radio. Oh. Wenn ich ihnen gratuliere zum Geburtstag übers Radio. Oh. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Hallo, hallo, Oma, Opa, Kinder, alle freuen sich so, wenn ich ihnen gratuliere zum Geburtstag übers Radio. Oh. Auch wenn ich ihnen gratuliere zum Geburtstag übers Radio. Oh. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio.
Nach den beiden voraufgegangenen Ausstellungen, die gerufenen Untertitel Deutsches Leben in Mittel- und Osteuropa und Erzwungene Wege Untertitel Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts, eröffnete nun am 11. Januar der Bund der Vertriebenen die Ausstellung Angekommen Untertitel Die Integration der Vertriebenen in Deutschland. Die Generalsekretärin im Bund, Michaela Hiberski, eröffnete die Ausstellung mit folgenden Worten.
Denn eines ist klar, die Entwicklung unseres Landes nach nationalsozialistischer Unrechtsherrschaft und Krieg ist ohne die Aufbauleistungen der Flüchtlinge, Vertriebenen, Aussiedler undenkbar. Die Ausstellung zeigt, wie sich aus dem Leid der Vertriebenen, ihrem unsichtbaren Fluchtgepäck, ihrem Aufbauwillen und ihren Aufbauleistungen im Zusammenwirken mit den Einheimischen unser Land entwickelt hat. Düsseldorf ist jetzt die erste Station auf ihrer Wanderung durch Deutschland. Das Land Nordrhein-Westfalen gehört nach den absoluten Zahlen mit Bayern und Niedersachsen zu denjenigen Ländern, die die meisten Flüchtlinge, Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler aufgenommen haben. Und deshalb ist es gut und wichtig, denjenigen Generationen, die diese Zeit nicht erlebt haben, zu vermitteln, was damals geschehen ist. Wie sah Deutschland noch viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Das Land lag weitgehend in Trümmern. Zu den obdachlosen und hungernden Einheimischen strömten schon ab 1944 Millionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene aus ganz Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Sie kamen aus den baltischen Ländern, aus Rumänien, Jugoslawien, Ungarn, Polen, der Sowjetunion und der Tschechoslowakei. Aus den Ländern, in denen sie seit Jahrhunderten siedelten, einige aus den Gebieten, in die sie von Hitler umgesiedelt worden waren. Und sie kamen vor allem aus dem Osten des Deutschen Reiches, der heute zu Polen und Russland gehört. Ohne jede Habe, heimatlos, verzweifelt und viele auch noch lange Jahre mit der festen Hoffnung auf Rückkehr im Herzen. Bis zum Jahr 1950 fanden fast 8 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge in Westdeutschland Aufnahme. 4 Millionen kamen zunächst in die damalige sowjetische Besatzungszone. Ein erheblicher Teil von ihnen wechselte bis zum Mauerbau 1961 und auch später noch in die Bundesrepublik Deutschland. Wie war die Lage der Vertriebenen? Von den Heimatvertriebenen lebten im Jahre 1950, 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, noch 49,5%, also ziemlich genau die Hälfte, in Lagern und 34,3% in Notwohnungen. Die Ansiedlung erfolgte weithin auf dem Land, überwiegend in Orten unter 5000 Einwohnern. Die Statistik für den Freistaat Bayern, die auf einer Volkszählung von Dezember 1949 beruht, weist aus, dass damals insgesamt mehr als 75% der Vertriebenen in Wohnorten unter 5000 Einwohnern lebten. In einem Dörfchen wie Holzhausen am Starnberger See bekamen die 561 dort lebenden Bürgerinnen und Bürger einen ungebetenen Zuzug von 824 Vertriebenen und Evakuierten. Die Unterbringung in Lagern, manchmal über Jahre, gehörte zum Lebensalltag der Vertriebenen. Vielerorts gerieten die gewachsenen Strukturen ins Wanken. Die Folge waren Anfeindungen. Die Eingliederung der Vertriebenen war deshalb, und viele von Ihnen wissen das sicher aus eigener Anschauung, keine lineare Erfolgsgeschichte, sondern für viele eine zusätzliche bittere Leidenserfahrung. Die Brisanz des Vertriebenenproblems war landauf, landab offenkundig. Nur wenige begriffen aber bereits in den 1950er Jahren, was die Vertreibung und die Aufnahme Millionen Ost-, Sudeten- und Südostdeutscher Heimatvertriebener in Deutschland bedeutete.
Die Menschen, die damals aus ihrer ostdeutschen Heimat vertrieben wurden, haben nicht aufgegeben. Sie haben angepackt und sich im Westen Deutschlands ein neues Zuhause geschaffen. Michaela Heberski weiter.
Auch das von vielen als selbstverständlich angenommene Wirtschaftswunder konnte unter anderem nur durch die schnelle und gelungene Integration der Vertriebenen gelingen, die größere soziale Unruhen verhinderte. Das heutige Deutschland ist ein Gemeinschaftswerk von Einheimischen und Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedler. Und ich meine, diese können mit Recht sagen, wir sind angekommen. Diese Ausstellung gibt einen Eindruck von dem schwierigen Weg, den sie dabei zurücklegten.
Thank you.
Das im vergangenen Jahr zu Ende gegangene Gerhard Hauptmann-Jahr anlässlich seines 150. Geburtstages hatte noch seine Nachwirkungen am 21. Januar dieses Jahres. Im Theatertreff stellte Professor Dr. Günther Reiß von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster mit den Theaterschauspielern Regine Adratschke und Marc-Oliver Bögel, Theater Münster, das Sozialdrama Vorsonnenuntergang von Gerhard Hauptmann vor. Erster Akt und Vorgeschichte. Der erste Akt beginnt mit einem Fest. Dem Geheimrat Matthias Clausen wird anlässlich seines 70. Geburtstages die Ehrenbürgerschaft seiner Stadt zuteil. Nach dem Tod seiner Frau hatte er sich mit Hilfe der aufopferungsvollen Pflege seiner Tochter und seiner Freunde wieder dem Leben zugewandt.
Ich denke, ich bin es dir schuldig, dir etwas von der Krise zu erzählen, die mich, nachdem wir meine Frau begraben hatten, in dem leeren Hause und, sagen wir, in der leeren Welt ergriffen hat.
Man sagt, es sei dir nicht gut ergangen.
Und damit hat man wohl recht gehabt. Der Verlust meiner Frau hatte mich in einer immerhin sonderbaren Verfassung zurückgelassen. Das Tor des Todes, durch das sie davongegangen war, wollte sich scheinbar nicht mehr schließen. Mir war, als läge ein Sinn darin. Auf der anderen Seite, nun sagen wir, hatte das Leben den Sinn verloren. Da sah ich auf einmal oder glaubte zu sehen, nichts als Fremdheit, Nutzlosigkeit und Trostlosigkeit. Meine Umgebung tat nun natürlich das ihre, um mich ins Dasein zurückzuziehen. Aber die lockenden Stimmen aller meiner mir im Tode vorangegangenen Freunde schwiegen nicht. Warum sollte ich ihm nicht nachgehen? Der Gedanke buhlte gleichsam mit mir. Es lag Entspannung, Ausruhen, ja, eine unverkennbare Wollust darin. Und wirklich, Geiger, ich würde wahrscheinlich den Weg alles Fleisches gegangen sein, wenn ich nicht meine Kinder gehabt hätte. Ich sage das nicht aus sentimentalen Rücksichten. Die einfache Sorge um sie, ihre Existenz, ihre Wohlfahrt, hielt mich zurück. Ich wollte wenigstens noch so lange durchhalten, bis ihre Zukunft nach Menschengedenken einigermaßen geregelt und gesichert war. Und hier darf ich nun auch der Verdienste meines resoluten Hausarztes Steinitz und Dr. Wuttke nicht vergessen. Sie setzten es mit unermüdlichen Schlichen und Mitteln durch, dass ich schließlich mein Auge von der schwarzen Lockung abwandte, in die es immer wieder hineinstarren musste und wieder ein Mensch unter Menschen ward.
Gott sei Dank. Also, hast du dich wieder herausgemausert?
Meine Antwort muss ja und nein lauten. Ich gehöre noch immer nicht recht dazu. Manchmal sehe ich um mich her und es ist mir, als ob mich das alles gar nichts mehr anginge. Dazu kommt, in diesem Augenblick freilich ist sie durch dich aufgehoben, eine Empfindung von Einsamkeit und Verlassenheit. Du lieber Geiger, nicht das Festgewimmel hebt sie auf, diese Einsamkeit. Das dringt zu mir wie durch wattierte Türen. Dagegen freilich, ein treuer Freund ist die Arznei des Lebens, wie der unendlich weise Jesus Sirach sagt. Aber immerhin, ich bin auch sonst erheblich gebessert, trotz der mitunter recht tückischen Rückfälle. Dann steigt er mir auf, der Überdruss. Ich sehe nur noch makabres Gelichter, drehkrank, unbarmherzig und endlos von einer Maschine herumgewirbelt. Und dann zuckt mir die Hand wiederum nach der bewussten Klinke, die jeder leicht herabdrücken kann, um schweigend den Tanztee zu verlassen.
Nun sollte ich eigentlich mehr erfahren. So ist mir dein Verhalten zugleich wunderbar und rätselhaft.
Man kann meinen Zustand nicht treffender ausdrücken. Das Wunderbare gärt in mir und vom Rätsel bin ich umgeben.
Eine dumme Frage, du musst mich entschuldigen. Spricht bei dieser Befreiung, dieser Besinnung, dieser Erlösung, wie du es nennst, irgendein äußerer Umstand mit oder ist alles in deinem Seelenzustand allein beschlossen?
Es ist nicht ganz leicht, darauf zu antworten. Äußere Umstände, mag wohl sein. Wobei aber immer die inneren Umstände die ursächlichen sind. Ich könnte freilich kurzen Prozess machen. Ich könnte Frage mit Frage beantworten. Ich könnte fragen, hast du unter dem Menschengewimmel im Garten irgendeine Erscheinung gesehen, die dir besonders aufgefallen ist?
Oh, freilich, natürlich. Die hübsche Blondine.
Ich sage dir heute weiter nichts, aber ich nehme dich morgen aufs Land, in die Gärtnerei eines unbewohnten Schlösschens, in meinem Wagen mit. Und der Augenschein wird dich belehren, was es für ein Erlebnis ist.
Oh, ich ahne das Volksgemurmel.
Matthias Clausen hat sich in eine junge Frau verliebt, in Inken Peters, mit der er ein neues Leben anfangen möchte. Seine Kinder sehen in ihr eine Erbschleicherin und man will die junge Frau bewegen, in den Ort zu verlassen. Die Situation eskaliert, als Matthias Clausen seine junge Partnerin mit seiner Familie bei einem Frühstück zusammenführt. Der Sohn Wolfgang stellt die Zurechnungsfähigkeit seines Vaters in Frage, man will ihn entmündigen lassen. Matthias Clausen flüchtet nach einem Schwächeanfall in Inken Peters Haus. Sie drängt ihn, mit ihr in die Schweiz zu dem neu erworbenen Haus zu fliehen. Doch der Pfleger des Entmündigungsverfahrens leitet bereits aufgrund von Suizidgefahr eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik in die Wege. Wenig später vergiftet sich Clausen und stirbt. Die Erben haben ihr Ziel erreicht.
Thank you.
nun Professor Gunther Reiß das Dramatische in Hauptmanns Vor Sonnenuntergang.
Die Analyse der Situation, die Geheimrat Clausen seinem Freund gibt, ist klar und eindeutig. Die Krise, die Clausen seit dem Tod seiner Frau ergriffen hat, ist fundamental und übersteigt seine private Existenz. Er sieht sein ganzes schönes geistiges Lebenswerk in Frage gestellt. In der Person seines Schwiegersohns Klamroth steht er dem Ungeist der neueren Zeit leibhaftig gegenüber, unter dessen unentrinnbaren Händen er sein Lebenswerk zerstört sieht. Das Profitmachen ist der einzige Zweck dieser neuen Zeit. Schroff und nicht versöhnbar stehen sich zwei Welten gegenüber. Das bürgerliche Wertsystem, was Clausens Existenz definiert, und das Klamroth an späterer Stelle der Auseinandersetzung im dritten Akt als für seine geschäftlichen Interessen allmählich lebensgefährlich werdende Schwärmereien und Gefühlsduseleien abtut, hat sich auch für Clausen in den Inhalt einer Rumpelkammer verwandelt. Selbst bei einem flüchtigen Gedanken an seinen Schwiegersohn sieht Clausen sofort den Lauf einer Waffe auf sich gerichtet. Die Bedrohung ist in der Tat massiv und reicht über den innerfamiliären Konflikt weit hinaus. Clausens Situation ist auch nicht, wie Geiger andeutet, Ausfluss einer Depression. Hier wird der Zusammenbruch der bürgerlichen, auf Kunst und Kultur beruhenden Welt dargestellt. Hauptmanns Schauspiel ereignet sich auf dem Hintergrund der für die Zeit des Jahrzehnts nach dem Ersten Weltkrieg beschleunigten Erosion des Bürgertums, speziell des Bildungsbürgertums, wie Hans-Ulrich Wähler es in seiner Gesellschaftsgeschichte detailreich und scharfsinnig beschrieben hat. Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs haben nicht nur zu einem Zustand fataler Schwächung und tiefgreifender Verstörung geführt, der das traditionell gefestigte, selbstbewusste Bürgertum erschütterte. Neben der Schwächung seiner Vermögenssubstanz sind auch die Tragpfeiler ihres Weltbildes, das Ideensystem der neuhumanistischen Bildung, für alle ins Wanken geraten, für viele sogar zerbrochen.
Du kommst heim von der langen, anstrengenden Reise, schließt die Wohnungstür auf, gehst in die Küche und machst leise das Radio an, lässt dich auf einen Stuhl fallen, ganz benommen. Du bist noch gar nicht so richtig angekommen. Du blätterst in der Post, der Radiomann verspricht den Kids gebetsmühlenartig die größten Hits und die coolsten Oldies der letzten 200 Jahre und sie dudeln dich zu mit der immer gleichen Meterware wie von Helsinki bis hinunter nach Kampala. Von links nach rechts über die ganze Radioskala und du merkst erst beim Verkehrslagebericht, dies ist das Land, in dem man angeblich deine Sprache spricht. Doch du bist heimatlos, belogen, betrogen, übern Tisch gezogen, wie von einem schwarzen Loch aufgesogen, heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schräg geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf an den Hinterbeinen angepfeffert, ein blödes Gefühl. Du bist kein Asyl, du bist nackt und bloß, heimatlos. Du beginnst im Stapel aufgestaute Zeitungen zu blättern und schon kommt das ganze Elend auf dich zu in großen Lettern und in den Fotos der Strahlemänner und der Schreibtischstädter, der Amigos, der Schmarotzer und der niemals zurückdreht. Du hast geglaubt, im Sumpf für kurze Zeit entkommen zu sein, doch mit der ersten Schlagzeile holen sie dich alle wieder ein. Die Heuchler, die Umfaller, die Aussitzer und Ausgrinser, die dunklen Kontenanleger und die Schwarzgeldverzinser. Haben sie nicht alle laut und deutlich neulich noch vor aller Ohren allen Schaden vom Volk abzuwenden geschworen? Und wieder hat das alte Vorurteil sich als richtig entdeckt, dass er nämlich gar kein Vorurteil macht, macht sie wirklich korrupt. Du fühlst dich heimatlos, belogen, betrogen, übern Tisch gezogen, wie von einem schwarzen Loch aufgesogen, heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schräg geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf an den Hinterbeinen angepflockt, ein blödes Gefühl, du findest kein Asyl, du bist nackt und bloß, heimatlos. Kein Aufschrei geht durchs Land, nur stilles Ducken, kein Aufmucken, keiner geht mehr auf die Straße, nur ein müdes Achselzucken über Unterschlagung, Hinterziehung, Lügen und Skandale, eine schlappe Spaßgesellschaft ohne Moral und Ideale. Gib ihnen Brot und Spiele, das betäubt die Republik, Musik, ein bisschen Love Parade, Schmuddel TV und Volksmusik. Bisschen Unterleibskomik, bisschen nackten Hintern zeigen und keiner hört mehr auf die Mana und die Lästermäuler schweigen. Gib ihnen hohle Plastikidole, die durch ihren Alltag geistern und bunte Werbung, um ihnen die Augen zu verkleistern. Gib ihnen ihre Seifenoper und du hast sie in der Hand. Heiterkeit und Lechts und Freizeit, danach strebt das Vaterland und du bist heimatlos. Belogen. Betrogen. Über den Tisch gezogen, wie von dem schwarzen Loch aufgesogen. Heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schwer geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf den Hinterbeinen angepflockt. Ein Scheißgefühl, du findest kein Asyl. Du bist nackt und bloß, heimatlos. Du hängst deine ganze Hoffnung an den letzten ehrlichen Knochen und dann siehst du in den Nachrichten, der ist auch bestochen. Für ein Flugticket, einen Opernball, für ein paar Pirouetten auf dem roten Teppich, für ein Bild in den bunten Gazetten. Du möchtest aufhören vor Enttäuschung, ausrasten, stehst unter Schock. Doch die Leute sind echt gut drauf, haben mehr auf Comedy Bock. Und sie johlen, sie schlagen sich die Schenkel blutig voll Lachen. Und du spürst, du musst dich schleunigst dir vom Acker machen. Aber du kannst nicht gleichgültig zusehen, wie sie das Volk bescheißen. Du hast lang genug geknurrt, jetzt kriegst du Lust zu beißen. Und wo wolltest du auch hin, wenn deine Wut verraucht? Hier hast du lebenslänglich und hier wird dein Zorn gebraucht. Du bist heimatlos, belogen, betrogen. Über den Tisch gezogen, wie von dem schwarzen Loch aufgesogen. Heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schwer geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf in den Hinterbeinen angepflockt. Ein Scheißgefühl, du findest kein Asyl. Du bist nackt und bloß, heimatlos, heimatlos. Der DAX, der Dow Jones, der Euro, die Gewinnzahlen des Tages. Das Wetter von morgen.
Am 19. Januar konnte der erstaunte Leser der WN folgende Überschrift lesen. Hohe Auszeichnung für den sympathischen Deutschen. Und den Untertitel Helmut Göbel mit Verdienstkreuz der Republik Polen geehrt. Bei meinem Besuch im Hause der Familie Göbel konnte ich die Einladung zu diesem Ereignis einsehen. Neujahrsgeschäftstreffen mit dem Gemeindevorsteher der Gemeinde Klotzkow, Glatz, am 11.01.2013 in Klotzkow, Glatz, St. Raymond Gymnasium, Traugutstraße 1 in der Aula. Eröffnung um 12 Uhr. Zunächst war der Auftritt eines Chores vorgesehen, anschließend die Begrüßung der Gäste. Es folgte die Überreichung des Verdienstordens der Republik Polen 5. Klasse durch den Staatsuntersekretär des Innenministeriums Stanislaw Rakoczy an Helmut Göbel, der, ich zitiere, seit 1970 besondere Aktivität im Prozess der Annäherung zwischen den polnischen und deutschen lokalen Gemeinschaften zeigt. Die Mission der Rekonstruktion und Erneuerung der Denkmäler in Czalejow, Dolny, Niederschwedeldorf hat er zu seinem Lebenswerk gemacht. Die Konservierungsarbeiten der 36 Denkmäler, Kapellen, Wegkreuze und Gedenktafeln wurde mit den Dorfbewohnern, Mitgliedern des Erzengel-Michael-Vereins, dem Gemeindeamt und dem Amt für Denkmalschutz realisiert. Aber ihr Hauptinitiator war Herr Helmut Göbel, der auch die finanziellen Mittel beschafft hat, wirkend laut seinem Lebenskredo, das besagt, Denkmäler sind die geistige Botschaft der Vergangenheit. Am 6. Juni 2009 wurde feierlich der Denkmalweg eröffnet im Rahmen des 550-jährigen Bestehens der Grafschaft Glatz. Überreichung des Ordens an Herrn Helmut Göbel.
I had a dream, dear, you had one too. Mine was the best, for it was of you. Come, sweetheart. I tell you.
was the best, for it was of you. Come, sweetheart, hurry, now is the time.
Oh, you tell me
your dream, I tell you. M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-B-T-H-I-N-E-B-T-H-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-N-E-M-I-
time. You are the B-E-S-T, B-E-S-T, best of all the R-E-S-T, R-E-S-T, rest, cause I love you, I love you, I love you, all the T-I-M-E time.
Are you telling me
wofür wurde nun Helmut Göbel in seinem Heimatort Niederschwedeldorf in der Grafschaft Glatz, Schlesien, geehrt? Hören wir ihn einmal selbst.
Für die Restaurierung meiner Denkmäler in Schlesien, für die Schaffung der Straße der Denkmäler, der ersten in Schlesien.
Ja. Was sind das alles für Denkmäler und wo ist das?
Ja. Die stehen im Dorf am Straßenrand oder zwischen den Höfen und Häusern. Das sind verschiedenste Denkmäler. Da ist das Nepomuk-Denkmal an der Brücke. Das ist damals zur Zeit der Jesuiten aufgestellt worden. Die wollten Duftmarken setzen gegen die Evangelischen. Da haben sie in jedem Dorf, an jeder Brücke wurde also ein Nepomuk-Denkmal gemacht. Dann habe ich das Kriegerdenkmal vom Kriege 14-18 wieder aufgestellt. Und das musste ich versetzen an einen Platz. Da war aber nichts mehr zu lesen. Da war alles mit Zementsuppe, die deutschen Namen zugeschmiert. Die habe ich alle wieder freigepickt. Und dann habe ich ein Dreifaltigkeitsdenkmal.
Helmut Göbel holt nun Tafeln hervor, auf denen die 35 Denkmäler dokumentiert sind. Vor der Restaurierung, während der Arbeit und das vollendete Werk.
Das ist ein Denkmal von 1700, die Heilige Dreifaltigkeit. Das ist was Besonderes, weil es das einzige in der ganzen Region Grafschaft Glatz ist, wo der Heilige Geist als menschliche Person dargestellt wird. Es ist von den Päpsten verboten worden, das zu tun, weil es Gotteslästerung war. Die durfte nur als Taube dargestellt werden. Aber die Jesuiten haben das versteckt und haben das dann, habe ich es wieder aufgestellt. Es war umgefallen, es stand links. Die Kastanienbäume hatten das Denkmal mit den Wurzeln umgeschmissen und es war sehr schlecht, sah es aus. Hier ist das Bild, wie es aussah. Auf meiner Fotodarstellung habe ich jeweils drei Bilder. So habe ich es übernommen, so wird es restauriert und so ist es dann fertig. Mhm. Und das gefällt den Polen immer ganz gut und die Polen machen da derbe mit. Und das ist hier die Anestus Madonna in der Grafschaft Glatz, sehr verbreitet, sehr verehrt. Das war auch schlecht hier und dann sind wir da am Restaurieren und hinter meinem elterlichen Hof stand eine Antoniuskapelle, wir sagen Kapelle, aber es ist ja nicht richtig Kapelle, da muss man reingehen können. Das ist ein Bildstock und der ist von 1731, da sind die 1733, da sind die, ist die Pest gewesen und da sind auf dem Hof alle 12 Personen an der Pest gestorben und wurden im Garten beerdigt. Die sind nicht an einem Tag gestorben, das hat 14 Tage gedauert. Da hat also die Mutter den Mann beerdigt, der Mann die Kinder den Vater und so, bis sie alle weg waren. Und dann war der Hof verwaist und da hat ein Bauer aus dem Nachbardorf, der hat das verwaiste Grundstück vom Staat dann gekauft und da hat er die Kapelle zur Erinnerung aufgebaut. Und die war auch sehr schlecht schon weil sie eben 50 Jahre nichts mehr dran gemacht wurde. Dann habe ich eine neue Antonio, die war dem heiligen Antonius geweiht, die Kapelle. Und das war immer der Familienpatron der Familie Göbel. Und da haben schon meine Großmutter vorgebetet, damit ihre Söhne aus Frankreich, aus dem Ersten Weltkrieg kommen. Meine Mutter hat vorgebetet, damit ihre drei Söhne aus Russland wiederkommen. Und es hat bei beiden geholfen, wir sagen es mal so. Und auch hier ist eine Tafel dran, wo die Geschichte in Polnisch und Deutsch draufsteht. Dann ist das Wappen dran, wo das Zeichen, dass es denkmalgeschützt ist, habe ich auch. Dann ist hier, das war ein Pest. Daneben habe ich hier eine Säule, das ist zu Ehren der Verstorbenen von der Cholera von 1833 war die Cholera bei uns im Dorf so stark, dass die Schule, die wurde gerade neu gebaut, die musste ein Jahr verschoben werden, die Baustelle, weil sie die ganzen Maurer und Handwerker an der Cholera gestorben sind. Dann hat die Kinder auf diesem Hof, wo die Eltern auch verstorben sind, haben dann diese wunderbare Säule vergoldet gemacht. Und das tue ich jetzt gerade wieder. Ein Vergolder ist, der arbeitet da dran, dass das alles wieder richtig hergemacht. Ich kann ja nicht alle Denkmäler selber machen, denn es ist verboten, wenn Kategorie 1 ist, wie hier die Dreifaltigkeit, da darf nur eine Person dran arbeiten, die zwei Diplome hat als Restaurator. Und ich mache halt dann das Ganze drum zu, die Anlage, ich besorge die Handwerker, ich bezahle sie, ich bezahle alles nur über Spenden, die ich hier von irgendwelchen Leuten bekomme. Und immer in dem System, wie es angetroffen war, wie es restauriert wird und wie es dann fertig ist. Und als ich dann das Kriegerdenkmal machen wollte, da habe ich gedacht, na, was die Polen wohl dazu sagen, wenn ich das Kriegerdenkmal mache. Das Kriegerdenkmal stand sehr schön neben der Schule auf einem kleinen Platz, aber das Grundstück wurde verkauft samt dem Kriegerdenkmal. Jetzt ging der Pole, der das hatte, der machte eine Kohlenhandlung und wollte da die Kohlen hinschütten und sagte, das Kriegerdenkmal muss weg oder ich schlag's kaputt. Da habe ich gedacht, nee, mein Vater würde sagen, Junge, setz es um. Da haben wir halt Kran kommen lassen und dann haben wir es so 80 Meter weiter weggestellt, hat uns der Oberbürgermeister der 35 Dörfer hat um Glatz herum Gemeinde Glatz, der hat dann gesagt, den Platz schenke ich euch, da stell's mal dahin. Da haben wir das auch so gemacht. Und wo ich es dann stehen hatte, da war das noch total zugeschlagen, da war nicht ein Name der Gefallenen zu sehen, alles mit Zementsuppe überschmiert. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, wie soll ich es denn jetzt restaurieren? Da sagte er, so wie es 39 war. Ich sage, mehr will ich gar nicht hören. Ich sage, ihr habt's alle gehört. So wie es 39 war, so wird's gemacht und so ist es auch heute.
Ja, und wie geht es denn nun weiter? Die Denkmäler stehen und verrotten aufs Neue?
Ich habe für alle Denkmäler eine Person und eine Familie im Dorf, die diese Denkmäler pflegt. Und jedes Jahr treffen wir uns einmal, trinken Kaffee zusammen. Dann heißt, was können wir jetzt noch machen? Und andere Blumen oder das muss ja ein bisschen restauriert werden. Das klappt alles gut und das 2009 haben wir offiziell mit dem Landrat die Straße der Denkmäler eröffnet. Sind da mit großer Prozession und Salutschüssen und so weiter haben die eröffnet und es ist die einzige in ganz Schlesien, Straße der Denkmäler. Ich bin ganz stolz, dass das alles so mit. Und mit den Polen kann man alles machen, wenn man sauber ist, dass sie nicht sagen, ach, guck mal, der Säufer oder was macht der. Und ich komme auch mit den Leuten dort gut zurecht. Ja, wir haben überhaupt keine Probleme. Über Politik sprechen wir nicht, und nur über menschliche Sachen und über die Arbeit. Ich freue mich, dass Sie mir helfen. In Niederschwedeldorf haben wir den Verein gegründet, Erzengel Michael. Nach dem Kriegerdenkmal haben sie sich selbst, die Polen, haben gesagt, nein, das könnten wir doch machen. Wir könnten unseren Verein so nennen wie der Erzengel Michael, das Kriegerdenkmal. Ja, da wurde der gegründet, eingetragener Verein, so dass wir heute auch Spenden annehmen können und Quittungen ausstellen können. Sonst läuft das nicht, wenn das, ich habe schon vielleicht 60.000 Euro da investiert in dem Dorf an den Denkmälern. Es ist alles bezahlt und es ist alles sehr schön geworden.
Helmut Göbel ist heute 88 Jahre alt, ist noch im Geschäft seines Sohnes tätig, war zwischenzeitlich 102-mal nach Schlesien gefahren und hat rund 250.000 Kilometer zurückgelegt. Am Tage unseres Interviews hatte er Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Helmut Göbel, bleiben Sie gesund und wie man in Schlesien sagt, Glück auf.
Geh die Wege dieses Lebens voller Selbstvertrauen. Irgendwann wirst du die Sonne sehen. Komm und wage es, eines Tages wird dein großer Traum endlich in Erfüllung gehen. Lieb die Menschen, du wirst sehen, wenn du wirklich liebst, werden kleine Träume einmal groß. Die Freude und die Hoffnung, die du anderen gibst, sind für dich das große Los. Siegen über Hass und Zorn. Geh den geraden Weg, solange du kannst. Und geht's einmal nicht mehr weiter, dann beginn von vorn. Leb dein Leben ohne Angst.
Und zum Schluss unserer Sendung hören wir noch den Bericht von Herbert Kober, der uns einen weiteren Straßennamen in Münster vorstellt, nämlich die Gerhard-Hauptmann-Straße.
Soeben ist ein Gedenkjahr für Gerhard Hauptmann zu Ende gegangen. Am 15.11.1862, also vor 150 Jahren, wurde er geboren. Und am 10. Dezember 1912, also vor 100 Jahren, nahm Hauptmann in Stockholm den Literaturnobelpreis entgegen. Anlässe genug für die Deutsche Bundespost, eine Gedenkmarke zur Erinnerung an den Nobelpreisträger herauszugeben. Und aus diesem Anlass wenden auch wir uns, bei der Vorstellung von Straßennamen, die zum Deutschen Osten Bezug haben, heute der Gerhard-Hauptmann-Straße zu. Mit der Namensvergabe zum Gedenken an Gerhard Hauptmann ehrte die Stadt Münster im Jahr 1960 den Dichter des Naturalismus und großen Dramatiker der deutschen Literatur. Die nach ihm benannte Straße liegt im Stadtteil St. Moritz und hat die Postleitzahl 48155. Sie führt von der Mondstraße aus in östliche Richtung. Werfen wir jetzt also den Blick auf den Namensgeber dieser Straße, den Nobelpreisträger Gerhard Hauptmann. Im schlesischen Bad Salzbrunn in der Nähe von Waldenburg wurde Gerhard Hauptmann am 15. November 1862 als Sohn des Besitzers des Hotels zur Krone Robert Hauptmann geboren. Weder die Volksschule noch das Zwingergymnasium in Breslau lagen ihm besonders. 1878 gab er die Schule auf. Vorübergehend war er als Landwirtschaftseleve auf dem Rittergut Lohnich bei Striegau tätig. Dann versuchte er, ohne Erfolg, die sogenannte Einjährigenausbildung. Schließlich besuchte er, und nunmehr erfolgreich, von 1880 bis 1882 die Kunstakademie in Breslau. Es schlossen sich unstete Jahre, Studien und Reisen an. Jena, Rom, Dresden, Hamburg, Rügen, Hiddensee und Berlin. 1885 heiratete er Maria Thienemann, seine erste Frau. Mit ihr zog Gerhard Hauptmann nach Erkner bei Berlin und brachte erste Veröffentlichungen heraus. Ab jetzt begann sein reiches, dichterisches Schaffen, das ihn auch nach Zürich führte. Und hier eine kleine heitere Anmerkung. Aufgeschlossen und ideenreich, wie Gerhard Hauptmann war, benutzte er zur Rückkehr von Zürich nach Frankfurt eine neue Erfindung, das Dreirad. 1891 beendete Gerhard Hauptmann seine Zeit in Berlin-Erkner, er hat inzwischen drei Kinder, und zog nach Oberschreiberhau in ein Haus, das er später zusammen mit seinem Bruder Karl Hauptmann, dem Riesengebirgsdichter, bewohnte. Dort vollendete er 1892 das ursprünglich in schlesischer Mundart verfasste Drama »Die Waber«, später »Die Weber«. Zuerst verboten wird das Werk 1893 doch noch aufgeführt. Die Folge? Wegen der demoralisierenden Tendenz des Stückes kündigt Kaiser Wilhelm II. Die Hofloge im Deutschen Theater Berlin. Weitere Folge? Allein 200 Aufführungen im Deutschen Theater. Dieser Theaterskandal war auch der Durchbruch. Mit ihm begann Hauptmann sein gewaltiges, schöpferisches Werk und reihte in seinem dramatischen Schaffen einen Höhepunkt an den anderen. In Schlesien sind unter anderem davon angesiedelt Fuhrmann Henschel, Vor Sonnenaufgang, Rose Bernd und Die versunkene Glocke. Viele seiner Werke wurden verfilmt, so bereits 1921 das Schauspiel Die Ratten mit Emil Jannings und Luzi Höflich in den Hauptrollen. Auch die Epik Gerhard Hauptmanns ist bedeutend und führte 1912 zum Literaturnobelpreis. Von seinem erzählerischen Werk handeln im Schlesischen Immanuel Quint, Wanda, Hannelis Himmelfahrt und andere. Dennoch war der Nobelpreisträger alles andere als ein schlesischer Heimatdichter. Sein Gesamtwerk ragte stofflich und gedanklich nach allen Seiten ins Unendliche hinaus. Aber die schöpferischen Quellkräfte seiner Dichtung flossen ihm zu aus seinen schlesischen Wurzeln. Dort, im Riesengebirge in Agredendorf, bezieht er 1901 sein Haus Wiesenstein, wo er 1904 in zweiter Ehe Margarete Marschalk heiratet. Neben Aufenthalten in seiner zweiten Heimat auf Hiddensee lebt und arbeitet er bis 1946 auf Haus Wiesenstein. Gerhard Hauptmann schrieb einmal in sein Tagebuch »Heimat, ich musste sie wiederentdecken, wenn meine geistige Entwicklung ihren Lauf nehmen sollte, wie sie ihn wirklich genommen hat. Mein Werk bleibt in Heimaterde verwurzelt. Ich sog aus ihr meine beste Kraft.« So lebt in seiner Dichtung eben auch schlesisches Volk, erklingen schlesische Laute und schlesisch sind Denken, Fühlen, Brauch und Sitte. Als imposante Gestalt, leutselig zu Nachbarn, ein echter Riesengebirgler, so lebt der Dichter im Gedächtnis und in Anekdoten seiner schlesischen Landsleute fort. Nicht uneitel war er, gern genoss er, ja pflegte er, die Ähnlichkeit in Erscheinung und Auftreten mit dem Dichterfürsten Goethe. Hauptmanns letzte Lebensjahre waren überschattet, ja fast zerstört durch die deutsche Tragödie. Die Vernichtung seines von ihm immer wieder aufgesucht und geliebten Dresdens, mit zigtausend Bombenopfern, und schließlich die Besetzung seiner Heimat trafen ihn ins Herz. Der russische Oberst Sokolow schützte den greisen Dichter bis zum Frühjahr 1946 vor den Übergriffen der nach Agnetendorf gekommenen Polen. Doch auch er, ein Verehrer des Dichters, konnte ihn vor der Vertreibung durch die Polen nicht bewahren. Hauptmann, ich werde den Wiesenstein verlassen, die Beine zuerst, Sie verstehen mich. Und ein andermal, lebend bringt ihr mich nicht vom Wiesenstein fort. Nach einer kurzen Krankheit stirbt der 83-Jährige am 6. Juni 1946. Doch dem verstorbenen Dichter war ein Grab in der Heimaterde nicht vergönnt. Als Toter musste er seine Heimat verlassen. Russische Offiziere gaben dem in Russland hochgeachteten Dichter die letzte Ehre. Sie geleiteten den Sonderzug mit seinem Sarg, der auch ein Säckchen mit Heimaterde enthielt, aus Schlesien hinaus und zu seiner letzten Ruhestätte in Kloster auf Hiddensee. Nun ruht Gerhard Hauptmann auf der Ostsee umrauschten Insel, die auch dem Lebenden so oft Zuflucht war. Und seine letzten Worte? Am 3. Juni 1946, drei Tage vor seinem Tod, richtet sich der von der Vertreibung bedrohte alte Mann in seinem Bett noch einmal auf und angstvoll fragt er, bin ich noch in meinem Hause? Bin ich noch in meinem Hause? Die Gerhard-Hauptmann-Straße in Münster, sie erinnert an einen großen deutschen Dichter und mit ihm zugleich an seine Heimat, die ehemalige deutsche Provinz Schlesien.
Und nun sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Sie hörten unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster, mit Roswitha Möller am Mikrofon und Lukas Wünnemann in der Technik. Wir hören uns wieder, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der Sonntag, der 3. März um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Wie heute Nacht mein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenke ich dir mein ganzes Herz und zeige dir,
was dir gefällt. Da, 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 da. Komm, sei die Königin in meinem Königreich. Ich schenk dir heute ein Schloss am Rhein. Mein Reich ist eine Brücke, die führt ins Glück hinein. Das Schloss ist nicht so groß, symbolisch eben nur ein eiserner liebestreuer Schwur, der unsere beiden Namen trägt und diese Verse hier. Heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Na, 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 na. Die ganze Welt. Na, 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 na. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins. Nur die Liebe zählt. Es ist ein neuer Brauch, der bringt uns beiden Glück, doch so ein Schloss kann jeder sehen. Und der Dom gibt Acht darauf, Züge kommen und gehen. Wir schließen unser Schloss am Brückengitter an und es ist doch nicht allein. Gemeinsam werfen wir den Schlüssel in den Rhein hinein. Heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Na, 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 die ganze Welt. Na, 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 schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins, nur die Liebe zählt. Zweitschlüssel dabei.
ganzes Herz und bleib bei mir.